Ja, guten Morgen auch nochmal von mir. Bernd hat es ja schon angekündigt, dass die heutige Predigt ein Stück weit eine Fortsetzung ist von der Predigt, die ich im Mai gehalten habe. Damals ging es ja um das Thema Gott ist Beziehung und ich habe die Dreieinigkeit näher beleuchtet. Wir haben gesehen, dass Gott sich als ein Wesen vorstellt, das drei selbstständige Personen in sich vereint. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiligen Geist. Und wir haben auch zwei Schlüssel uns angeschaut für funktionierende Beziehungen, nämlich zum einen die Liebe und auch die Demut. Und dann bleibt weiter festzuhalten, das, was ich in der Predigt gesagt habe, was aber auch letzte Woche wiederholt wurde: Wir sind als Gottes Ebenbilder geschaffen. Und deshalb, wenn Gott Beziehung ist, sind wir folglich auch Beziehungswesen. Und dann bleibt noch die Frage, warum sich Gott das antut, so eine Welt zu erschaffen. Wir haben es gerade im Gebet gehört. Es gibt so viele Dinge, für die es zu beten gilt, für so viel Grausamkeit, Leid und Elend. Gott hat diese Welt geschaffen mit Menschen wie du und ich, und er wusste schon vorher, wie das Projekt enden wird. Aber die Antwort war und ist, Gott ist Beziehung und die Erschaffung der Welt mit Menschen wie dir und mir hat nur ein Ziel. Und das ist das Predigtthema heute. Gott will Beziehung. Gott will die Ewigkeit mit seinen Geschöpfen, also auch mit dir, verbringen. Und genau das wollen wir uns heute näher anschauen. Wir betrachten dazu den Predigttext aus Epheser 1, die Verse 3 bis 14, den ich jetzt lesen möchte aus der Übersetzung der Basisbibel. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns seinen Segen geschenkt. Er hat uns Anteil gegeben an den Gaben des Heiligen Geistes. In der himmlischen Welt hält er sie für uns bereit, denn wir gehören zu Christus. Und weil wir zu ihm gehören, hat Gott uns bereits erwählt, bevor die Welt erschaffen wurde. Denn wir sollen heilig und makellos vor ihn treten können in der Liebe. Er hat uns im Voraus dazu bestimmt, seine Kinder zu werden. Durch Jesus Christus hat er uns dazu gemacht, zu ihm sollen wir gehören. So gefiel es Gott und das war sein Wille. Denn das dient dem Lob seiner Herrlichkeit und Gnade. Die hat er uns gewährt, als wir zu dem gehörten, den er liebt. Durch unsere Zugehörigkeit zu ihm schenkt Gott uns die Erlösung, nämlich durch sein Blut. Und damit schenkt er uns zugleich die Vergebung unserer Verfehlungen. So reich ist seine Gnade, die er uns über jedes Maß hinaus gewährt. Er schenkt uns alle Weisheit und Einsicht. Denn er hat uns das Geheimnis seines Willens offenbart. So gefiel es ihm, und so hat er es beschlossen. Durch Christus sollte die Zeit erfüllt werden. Und unter Christus als dem Haupt sollte alles zusammengefasst werden im Himmel und auf der Erde, und zwar durch ihn. Durch unsere Zugehörigkeit zu ihm sind auch wir zu Erben geworden. Dazu hat Gott uns im Voraus bestimmt. So hat er es beschlossen, der ja alles bewirkt. So sollte es geschehen, und das war sein Wille. Denn wir sollen dem Lob seiner Herrlichkeit dienen, wir, die schon zuvor auf Christus gehofft haben. Durch eure Zugehörigkeit zu ihm hat Gott auch euch sein Siegel aufgedrückt. Das ist der Heilige Geist, den er versprochen hat. Denn ihr habt die Verkündigung der Wahrheit gehört, die gute Nachricht von eurer Rettung. Und ihr seid zum Glauben an ihn gekommen. Der Heilige Geist ist also der Vorschuss auf unser Erbe, das in der Erlösung besteht. Mit ihr nehmen wir das Erbe endgültig in Besitz. So dient das alles zum Lob von Gottes Herrlichkeit. Dieser Text ist in vielen Bibeln überschrieben mit Lobpreis für das Handeln Gottes durch Jesus. Und genau darum geht es hier. Gott ist der Handelnde. Bei allem, was sich mit dem christlichen Glauben beschäftigt, bei all unseren Veranstaltungen und Aktivitäten rund um die Gemeinde, dürfen wir eins nie vergessen: Gott handelt. Er tut seine Werke in dieser Welt und er hat ein Ziel. In 1. Timotheus 2, Vers 4 lesen wir: Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und um dieses Ziel zu erreichen, hat er einen Auftrag gegeben an uns. Wir lesen davon in Matthäus 28. Darum geht hin und lehrt alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Das heißt, wenn wir uns für Gott und sein Ziel einsetzen, dann handeln wir nicht in eigenem Auftrag, sondern in Gottes Auftrag. Und das bedeutet dann, nicht mein Name steht unter dem Projekt, sondern Gottes Name. Ich finde, das kann man sich nicht oft genug bewusst machen, dass nicht ich oder wir zusammen dafür verantwortlich sind, dass der Karren am Laufen gehalten werden wird, sondern es ist Gottes Karren und es ist Gott, der ihn schiebt. Mir kam dazu ein Bild in den Sinn, was ich hier und da erlebe. Wenn ich etwas Schweres tragen muss und mein vierjähriger Sohn sieht mich, wie ich mich abschleppe, dann ruft er: Papa, warte, ich helfe dir. Und dann packt er mit an. Wird es dadurch leichter? Mal so, mal so. Aber genau das ist das Bild, das ich so passend finde. Wenn wir loslaufen und Gott helfen wollen, so ganz aus eigenem Antrieb, dann kann es schnell passieren, dass wir uns überschätzen mit dem, was wir leisten können, welche Möglichkeiten wir haben. Aber das Ganze sage ich nicht deshalb, weil ich der Meinung bin, naja, dann lehnen wir uns halt zurück, wir können ja Gott eh nicht helfen. Nein, wir haben einen klaren Auftrag von Gott. Gott fordert uns explizit auf, aufzustehen und uns für seine Ziele einzusetzen. Aber entscheidend ist die Haltung, in der ich für ihn aufstehe. Denn wenn ich weiß, wer ich bin, wenn ich weiß, wer Gott bin, dann kann mir das manchen Druck nehmen und mir auch helfen, vielleicht mit mancher Enttäuschung anders umzugehen. Und dann kann ich Gott anbeten, ihm danken dafür, wer er ist, was er tut, in mir, durch mich, was er getan hat in der Vergangenheit, aber auch heute noch tut. Und erst dann wird Lobpreis ehrlich und mein Blick geht zu Gott. Ich blicke auf den, der mein Auftraggeber ist und von dem ich alles erwarte. Und deshalb beginnt unser Text auch genauso, wie er beginnt, nämlich mit den Worten: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das Lob steht am Anfang. Wofür können wir loben und anbeten? Im Text heißt es: Er hat uns seinen Segen geschenkt. Er hat uns Anteil gegeben an den Gaben des Heiligen Geistes. In der himmlischen Welt hält er sie für uns bereit, denn wir gehören zu Christus. Wir können Gott dafür loben, dass er es ist, der uns beschenkt. Was er uns schenkt? Seinen Segen. Die Frage ist, an was wir denken, wenn wir an Segen Gottes denken. Unser Haus, unser Auto, unser Boot, unser Handy oder die Gesundheit? Ja, das kann Segen Gottes sein. Und gerade wenn wir das Alte Testament lesen, gehört der Segen von Gott sehr oft mit Reichtum, an Kindern, an Besitz oder auch Macht zusammen. Nur einige Beispiele. Abraham zum Beispiel bekam die Zusage, dass seine Nachkommen so zahlreich sein werden wie die Sterne. Sein Enkel Jakob häufte bei seinem Schwiegervater durch Gottes Segen große Reichtümer an Vieh. König David gelang es durch Gottes Segen, sein Reich zu vergrößern und zu befrieden. Und Salomo wiederum, sein Sohn, bekam Weisheit durch Gottes Segen und konnte das Königreich weiter ausbauen. Aber im Neuen Testament ändert sich mit Jesu Tod und Auferstehung die Blickrichtung. Gottes Segen im Neuen Testament meint ewiges Leben. Wenn Gott uns segnen möchte, wenn er Gutes über uns sagen möchte, dann ist es die Einladung, mit ihm zu leben, als sein Kind. Gottes Segen im neuen Bund bedeutet, die Möglichkeit zu haben, in die Beziehung zu Gott einzutreten, auf ewig. Weil Jesus diese Möglichkeit geschaffen hat, sind auch wir durch Jesus gesegnet. Und diesen Segen erkennt man dann nicht zwangsläufig an Wohlstand oder Gesundheit, sondern an den Früchten, die uns der Heilige Geist in uns reifen lässt, von denen wir in Galater 5 lesen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte, Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Daran wird man erkennen, dass Gott in uns ist. Und das ist das Entscheidende, das dann auch bleibt, wenn die äußeren Umstände beim Thema Gesundheit oder Wohlstand so gar nicht zu unserem eigenen Bild von einem gesegneten Gottes passen mögen. Halten wir also fest, ein Kind Gottes zu sein bedeutet, von Gott gesegnet zu sein. Und wir dürfen die Gewissheit haben, dass wir Teil der ewigen perfekten Beziehung zwischen Gott und Mensch in Ewigkeit sein werden. Kann jeder von Gott gesegnet werden? Schauen wir uns die Verse 4 und 5 an. Und weil wir zu ihm gehören, hat Gott uns bereits erwählt, bevor die Welt erschaffen wurde. Denn wir sollen heilig und makellos vor ihn treten können in der Liebe. Er hat uns im Voraus dazu bestimmt, seine Kinder zu werden. Durch Jesus Christus hat er uns dazu gemacht. Zu ihm sollen wir gehören. So gefiel es Gott, und das war sein Wille. Über den Inhalt dieser Verse gibt es sicherlich Abhandlungen in theologischen Bibliotheken. Erwählung bzw. Vorherbestimmung. Was heißt das? Gibt es die Chance auf Gottes Segen, auf die Beziehung mit ihm, nur für einige wenige? Liegt es daran, ob wir das Glück haben, auf der Liste der Auserwählten sozusagen auf der Gästeliste zu stehen? Nein, ganz bestimmt nicht. Warum? Sowohl im Missionsbefehl, den ich vorhin gelesen habe, lesen wir, mache zu Jüngern alle Völker. Und wenn Paulus das Ziel Gottes beschreibt, sagt er, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Also in beiden Stellen, egal ob Ziel oder Auftrag, steht nichts davon, dass es nur ein bestimmter Teil der Menschen ist, für den das Ziel und der Auftrag gilt. Gott will, dass allen geholfen wird. Und deswegen ist es auch nicht unser Part, irgendwie rauszufinden, wer jetzt auf der Liste steht und uns nur mit denen zu beschäftigen. Nein, unser Auftrag gilt für alle. Woher kommt dann so ein problematisches Denken? Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass wir mit menschlichen Kategorien immer wieder an die Bibel herangehen und dass Erfahrungen mitspielen, die wir gemacht haben. Wohl jeder hat es in der Schule, meist im Sportunterricht erlebt, Mannschaftsbildung durch die Wahl zweier Spielführer. Da gibt es die einen, die Sportskanonen, die erinnern sich jetzt sehr gut und mit freudigem Gefühl daran, dass sie immer bei den Ersten dabei waren. Und da mag es den einen oder anderen geben, der sich ungern daran erinnert, weil er der Letzte war und dann quasi gar nicht gewählt wurde, sondern halt der Mannschaft zugeschlagen wurde. Und weil sowas jeder kennt, liegt es natürlich nahe, solch ein Erlebnis zu denken, wenn wir lesen, dass Gott jemand im Voraus bestimmt hat. Aber das ist das Schöne, Gott ist eben anders. Gott erwählt unabhängig von unserer Leistung. Er erwählt ja schon vor Grundlegung der Welt. Wie kann ich mir das nun vorstellen mit dieser Vorherbestimmung? Stellen wir uns einmal eine Tür vor. Sie ist geschlossen. Und an dieser Tür hängt ein Schild. Leben mit Gott, bitte eintreten. Zaghaft drückst du die Klinke herunter, öffnest die Tür vorsichtig. Der Raum dahinter scheint hell und einladend und du gehst durch die Tür. Hinter dir schließt du die Tür und dabei fällt dein Blick auf ein weiteres Schild, was auf der anderen Seite angebracht ist. Erwählung vor Grundlegung der Welt. Darum geht es also. Gott hat grundsätzlich jeden Menschen zur Gemeinschaft mit ihm erwählt. Aber nur der, der das Geschenk annimmt und durch die Tür eintritt, der erfährt es dann, dass es ihm persönlich galt. Nur wer aus freien Stücken zu Jesus kommt und sich seine Schuld vergeben lässt, also die Erwählung als Geschenk annimmt, wird ein Kind Gottes. Gott erwählt, aber er zwingt niemanden seinen Willen auf. Er bietet seine Gemeinschaft an, aber nur wer Jesu Tod am Kreuz annimmt, der kann vor Gott bestehen. Und deshalb heißt es eben in Vers 4, in ihm, Jesus, sind wir erwählt, dass wir heilig und untadelig vor ihm Gott sind. Denn Gott will Beziehung, immer. Aber er kann nur mit den Menschen Gemeinschaft haben, die nicht durch Schuld und Fehlverhalten von ihm getrennt sind. Und genau das passiert, wenn wir unser Leben Jesus übergeben. Gott sieht da nicht mehr uns direkt, sondern er sieht uns in bzw. durch Jesus. Und deswegen sieht er dann keine Schuld mehr und kann Beziehung mit uns haben. Jesus hat deine Schuld und die Schuld aller Menschen ans Kreuz genommen und bezahlt. So und nur so können wir Kinder Gottes werden. Warum sollen wir Kinder Gottes werden? Vers 5, weil es Gottes Wille ist. Gott will Beziehung. Und warum will Gott Beziehung? Vers 6, es dient zum Lob seiner Herrlichkeit und Gnade. Und hier kommt wieder diese Erdung des eigenen Handelns ins Spiel, die ich am Anfang ausgeführt habe. Gott will nicht Beziehung, weil wir so toll sind und weil wir so viel schaffen und weil wir es uns verdient hätten. Nein, Beziehung mit Gott ist für uns Menschen reine Gnade, so wie wir es auch in den Liedern schon gesungen haben. Wir können uns Gottes Wohlwollen nicht verdienen, wir müssen es uns nicht erarbeiten. Im Bild der Predigt von letzter Woche bedeutet das, wir können noch so viele grüne Punkte in unserem Herz sammeln, also noch so viel Gutes und Soziales tun. Es reicht ein schwarzes Dreieck, also ein unbedachtes Wort, ja nur ein falscher Gedanke, und Gott muss sich abwenden. Obwohl Gott den Sünder liebt, kann er nicht da sein, wo Sünde ist. Und dabei spielt es auch keine Rolle, ob es aus menschlicher Sicht jetzt eine große oder eine kleine Sünde ist. Der Volksmund sagt, kleine Sünden bestraft der Herr sofort. Und damit geht die Vorstellung einher, dass bestrafte Sünde erledigt ist. Aber so einfach ist es bei Gott nicht. Denn Sünde zerstört das Vertrauen zwischen Gott und Mensch nachhaltig. Und ein bisschen Strafe reicht zur Wiedergutmachung nicht aus. Und deshalb brauchen wir Jesus und seine Vergebung. Denn die Strafe, die wir verdient hätten, liegt auf ihm, damit wir gerettet werden. Kommen wir zu Vers 7. Durch unsere Zugehörigkeit zu ihm schenkt Gott uns die Erlösung, nämlich durch sein Blut. Und damit schenkt er uns zugleich die Vergebung unserer Verfehlungen. So reich ist seine Gnade, die er uns über jedes Maß hinaus gewährt. Und genau das ist die gute Nachricht, die Breaking News des heutigen Tages. Gott will Beziehung und er schafft in Jesus die Voraussetzung, dass wir teilhaben können. Als Geschenk von Gott an seine geliebten Menschen, allein aus Gnade. Das sehen wir zum Beispiel auch, wenn wir an Jesus und Petrus denken. Jesus hat Petrus als seinen Jünger ausgewählt. Und sie haben manches zusammen durchgemacht. Aber am Ende, als es hart auf hart kommt, schwört Petrus, dass er Jesus nicht kennt. Aber Jesus lässt Petrus nicht fallen. Er geht weiter mit ihm. Er holt ihn zurück und er stellt ihm die Fragen aller Fragen. Hast du mich lieb? Und Petrus konnte antworten, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und so kann auch heute noch grundsätzlich jeder auf die Frage Jesus antworten. Es gibt allerdings noch ein kleines Problem bei der Sache. 1. Korinther 2, Vers 14 lesen wir nämlich, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes, es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen. Der natürliche Mensch, das ist jeder Mensch, bevor er zum Glauben kommt. Und davon gibt es auch heute noch extrem viele. Viele unserer Arbeitskollegen, Freunden, Mitschüler, Bekannten wissen gar nichts davon, dass sie erwählt sind. Sie wissen nichts davon, dass es einen Gott gibt, der sich für sie persönlich interessiert, der eine persönliche Beziehung will, der auch sie fragen möchte, hast du mich lieb? Vielleicht haben sie schon mal was davon gehört, aber es dann doch irgendwie nicht verstanden. Und das kann dann auch schon mal so klingen. Der moderne Mensch kann die Lehre von der stellvertretenden Genugtuung durch den Tod Christi nicht verstehen. Wie kann meine Schuld durch den Tod eines Schuldlosen, wenn man von einem solchen überhaupt reden darf, gesühnt werden? Welche primitiven Begriffe von Schuld und Gerechtigkeit liegen solcher Vorstellung zugrunde? Welch primitiver Gottesbegriff? Ja, welch primitive Mythologie, dass ein Mensch gewordenes Gottwesen durch sein Blut die Sünde der Mensch sühnt? So zitiert von einem Theologen Rudolf Bultmann. Was also tun? Lohnt es sich, diese angeblich doch so primitive Wahrheit weiterzugeben? Gottes Auftrag ist klar. Geht hin und lehret. Das ist der Auftrag an jeden, der durch die Tür gegangen ist. Und so wie Adam und Eva sich ihrer Schuld genau in dem Moment bewusst wurden, nachdem sie Gottes Gebot missachtet hatten und das Vertrauen zwischen Gott und Mensch unwiederbringlich zerstört hatten, genauso erkennt der natürliche Mensch im Moment der Lebensübergabe an Gott, was für ein großes Geschenk er erhalten hat und was es mit der Erwählung Gottes auf sich hat. Und dann gilt das, was wir jetzt in Vers 8 und 9 lesen. Er schenkt uns alle Weisheit und Einsicht, denn er hat uns das Geheimnis seines Willens offenbart. Wenn du mit Jesus lebst, dann kennst du den Willen Gottes für dein Leben. Und du kennst den Willen Gottes für das Leben deines Nachbarn, Freundes, Mitschülers, Arbeitskollegen. Und nun liegt es an dir, ob es der andere auch was davon erfährt, weil du in Gottes Auftrag hingehst und dem anderen erzählst, was du erlebt und verstanden hast. Klar, Gott könnte es auch anders lösen. Er braucht uns nicht zwingend. Aber er will uns gebrauchen. Er will deinen Nächsten durch dich erreichen. Und deshalb freuen wir uns auch als Gemeinde, wenn gerade junge Menschen sich aufmachen und wir sie im Gebet begleiten können und segnen können für einen Dienst im Auftrag Gottes, so wie wir es letzte Woche zum Beispiel getan haben. Aber Achtung, bei Gott gibt es keine Stellvertreterregelung. Wir können uns nicht freikaufen nach dem Motto, für jeden, den wir vollzeitlich aussenden, können sich 4 Ehrenamtliche zur Ruhe setzen. Jeder von uns ist aufgefordert, seine Gaben dafür einzusetzen, dass Gottes Auftrag erfüllt wird. Damit, wie wir es in Vers 10 lesen, das Ziel erfüllt wird. Durch Christus soll die Zeit erfüllt werden und unter Christus als dem Haupt sollte alles zusammengefasst werden im Himmel und auf Erden und zwar durch ihn. Das bedeutet, dass durch Jesus der Urzustand, nämlich das Paradies mit einer vertrauensvollen, liebevollen Beziehung zwischen Gott und Mensch, wiederhergestellt werden wird. Stufe 1 war Jesu Leben, Sterben und die Auferstehung auf dieser Welt. Und die Stufe 2 wird die erneute Rückkehr sein, Jesu auf diese Erde. Es wird dann gleichzeitig das Ende dieser Welt bedeuten und der Beginn der neuen Welt und des ewigen Lebens. Und für die Zeit zwischen Stufe 1 und 2 haben wir eben Gottes Auftrag, möglichst viele Menschen mit Gottes Willen bekannt zu machen. Denn nur wer den Notausgang im brennenden Haus kennt, kann ihn auch nutzen. Müssen wir uns also doch die Beziehung zu Gott nachträglich verdienen? Nein. In Vers 11 heißt es nämlich, denn durch unsere Zugehörigkeit zu ihm sind wir auch zu Erben geworden. Wir sind bereits Erben, wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben. Jesus hat schon alles bezahlt. Es gibt kein Kleingedrucktes, das dann am Ende noch auftaucht. Es gibt keine Ausstiegsklausel für Gott. In Jesus bist du dabei. Durch unsere Zugehörigkeit zu ihm hat Gott auch euch seinen Siegel aufgedrückt. Das ist der Heilige Geist, den er versprochen hat. Das ist ja das Tolle am Christsein. Es gibt Heilsgewissheit, nicht nur Heilshoffnung. Und deswegen muss ich nicht ängstlich darum bangen, ob meine Taten in Summe am Ende irgendwie ausreichen. Oder wenn es nicht gereicht hat, ich vielleicht dann wieder weiter unten als Wurm neu anfangen muss, mich hochzuarbeiten. Römer 8 lesen wir, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und genau das wird auch in unserem Text gesagt, denn ihr habt die Verkündigung der Wahrheit gehört, die gute Nachricht von eurer Rettung und ihr seid zum Glauben an ihn gekommen. Der Heilige Geist ist also der Vorschuss auf unser Erbe, das in der Erlösung besteht. Mit ihr nehmen wir das Erbe endgültig in Besitz. Mit dem Heiligen Geist tritt das Ewige in unser vergängliches Leben. Damit beginnt in uns die Zukunft, deren Vollendung noch aussteht. Und hier finden wir noch einmal einen deutlichen Hinweis darauf, wie der Glaube entsteht. Denn ihr habt die Verkündigung der Wahrheit gehört. Immer dann, wenn Menschen Gottes Wort hören, dann werden sie mit der Wahrheit Gottes konfrontiert. Das wird nicht gern gehört in unserer Zeit der Meinungsvielfalt und der Fake News. Aber die Bibel sagt ganz klar, es gibt eine Wahrheit. Und die Nachricht von Gottes Liebe zu den Menschen ist eine gute Nachricht. Und dann endet unser Text, wie er anfängt, mit dem Lob. Wenn wir all das erkannt haben, was Gott uns in Jesus schenkt, dann führt uns dies zu Dankbarkeit und Lob. Und deshalb gehört Lob und Anbetung Gottes in unsere Veranstaltung, aber nicht nur dorthin. Auch wenn wir diese Räume heute wieder verlassen, gilt für uns Vers 12. Wir sind zu Erben eingesetzt, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben. So wie damals die Leviten beim Volk Israel. Als das Volk Israel ins verheißene Land kam nach der Wüstenwanderung, wurde jedem der 12 Stämme per Los ein Stück Land zugeteilt. Nur der Stamm Levi bekam nichts, kein Land, denn Gott selbst sollte sein Erbe sein. Und dazu bekamen sie einen Spezialauftrag, den wir in 1. Chronik 23 lesen können. Und ihre Aufgabe ist es, morgen für morgen anzutreten, um den Herrn zu preisen und zu loben, und ebenso am Abend. Und unser Text sagt, als die Auserwählten Gottes stehen wir nun in dieser Tradition der Leviten. Unser Erbe ist das ewige Leben und dass wir ganz im Zeichen des Lobes stehen. Wir dürfen Gottes Herrlichkeit loben. Das heißt, Gott loben für alles, was er ist. Für die Summe aller seiner Eigenschaften. Und so möchte ich schließen mit Kolosser 3, wo es heißt, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. In aller Weisheit, lehren und ermahnet einander mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern. Singt Gott lieblich in euren Herzen. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus, indem ihr Gott, dem Vater, durch ihn dankt. Gott will Beziehung. Gott will Beziehung mit dir. Gott will Beziehung zu allen Menschen. Und Gott will Beziehung zu anderen durch dich knüpfen. Lass dich von Gott dazu gebrauchen. Amen.